Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines 3-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code MORD3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanzguru Plus 3 Monate statt nur 7 Tage kostenlos testen. Einfach die App downloaden, dein Konto verknüpfen und im Reiter Mehr meinen Gutscheincode MORD3 einlösen. Warte aber nicht zu lange, denn der Code MORD3 ist nur 30 Tage lang gültig. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Gebannt starrt der Mann mit den kurzen, graumelierten Haaren auf den Bildschirm seines Computers. Seit Stunden scrollt Karl Koppelman nun schon durch diverse Foren und zahlreiche Nachrichtenseiten. Ungelöste Fälle von vermissten oder ermordeten Menschen wecken sein Interesse. Je unwahrscheinlicher die Lösung eines Falles scheint, desto mehr Beachtung schenkt ihm der Hobbydetektiv. Und an diesem Abend glaubt er, einer ganz großen Sache auf der Spur zu sein. Noch bis zum Jahr 2009 verdiente sich der damals 46-Jährige seinen Lebensunterhalt als Buchhalter. Akribisch prüfte er Zahlungseingänge und eingehende Rechnungen, überwachte Kontobewegungen und erstellte Finanzberichte. Als es seiner Mutter gesundheitlich aber immer schlechter ging, entschied Karl sich, seinen Job an den Nagel zu hängen und zog mit in das Haus seiner Mutter in El Segundo im US-Bundesstaat Kalifornien ein. Seitdem pflegt er die gebrechliche Frau, sorgt dafür, dass sie regelmäßig ihre Medikamente nimmt und fährt sie zu anstehenden Arztterminen. Seine freie Zeit vertreibt Karl sich im Internet. Eines Abends stieß er auf ein Forum, in dem sich die User über ungelöste Kriminal- und Vermisstenfälle austauschen. Fortan verbrachte Karl Stunden damit, die nationale Datenbank nicht identifizierter Leichen zu durchstöbern. Er ist sicher, dass es Überschneidungen zwischen den unbekannten Toten und den vermissten Menschen geben muss. Die Herausforderung ist nur, diese Parallelen auch zu entdecken. Der ehemalige Buchhalter macht es sich zur Aufgabe, Ähnlichkeiten zwischen den verschwundenen Personen und den nicht identifizierten Leichen zu finden. Er hofft, so der Kriminalpolizei vielleicht eines Tages mal einen Tipp geben zu können, um die Beamten auf die richtige Fährte zu führen. Karl ist überzeugt, dass der Zustand mancher Leichen durch die zum Teil schon fortgeschrittene Verwesung es den Angehörigen unmöglich macht, ihr vermisstes Familienmitglied zu erkennen. Der Gedanke bringt den künstlerisch begabten Mann, der gerne Porträts seiner Mitmenschen zeichnet, auf eine Idee. Mit seinem Talent und einem Bildbearbeitungsprogramm macht er seine ersten Schritte auf dem Weg zu einem gefragten forensischen Porträtzeichner, mit dessen Hilfe zahlreichen anonymen Verstorbenen wieder einen Namen gegeben werden kann. Auf Grundlage der Polizeifotos von unbekannten Toten erstellt Karl lebensechte Zeichnungen der Person, wie sie zu Lebzeiten ausgesehen haben könnten. Er verleiht ihren Augen Glanz, füllt eingefallene Wangen auf und zaubert ihnen eine Mimik ins Gesicht. Bei den Leichen, die durch die Verwesung schon schwer entstellt sind, rekonstruiert Karl mit Hilfe des Bildbearbeitungsprogrammes ihre Gesichtsstruktur. Der Mann hofft, die Toten so erkennbar zu machen. Für die Angehörigen, aber auch für die Kriminalbeamten. Wenn Karl seine Zeichnung final fertiggestellt hat, schickt er sie an das nationale, zentrale Archiv NameUs. Die Datenbank soll es Ermittlern landesweit unter anderem ermöglichen, Langzeitvermisste den gefundenen und noch unidentifizierten Toten zuzuordnen. So manche von Karls Porträts werden im Laufe der Zeit bei NameUs veröffentlicht. Parallel dazu stellt er seine Zeichnungen auch in dem Forum der Hobbydetektive online. Schon bald entsteht eine Zusammenarbeit zwischen Karl, den Polizeidienststellen und der 2017 gegründeten Organisation DNA Doe Project. Der ehemalige Buchhalter bietet seine Dienste als forensischer Porträtzeichner ehrenamtlich an. Im Jahr 2009, als Karl begann, sich für Cold Cases zu interessieren, wird er auch auf den Fall einer toten jungen Frau aufmerksam. Die unbekannte Leiche wurde 1999 am Rande eines Maisfeldes im Racine County im US-Bundesstaat Wisconsin gefunden. Der Rechtsmediziner stellte fest, dass die Frau etwa 12 Stunden vor ihrem Auffinden verstorben war. Zu Lebzeiten scheint sie ein Martyrium über sich hat ergehen lassen müssen. Ihr Körper wies deutliche Spuren von Vernachlässigung auf. Die Zähne waren verfault und sie hatte mehrere Knochenfrakturen. Eines ihrer Ohren war durch Gewalteinwirkung entstellt. Der Rechtsmediziner fand auch Anhaltspunkte für einen stattgefundenen sexuellen Missbrauch. Als Todesursache dokumentierte der Experte, dass die junge Frau infolge der Misshandlungen und Verwahrlosung an einer Lungenentzündung, die in einer Blutvergiftung mündete, verstarb, bevor der Täter ihre Leiche an den Rand des Maisfeldes deponierte. Doch anhaltende Regengüsse hatten alle Spuren vernichtet, welche die Beamten für ihre Ermittlungen dringend benötigten. 50 Menschen aus der Gemeinde, in der die Tote gefunden worden war, nahmen an der Beerdigung der Frau teil, deren Alter der Rechtsmediziner auf etwa 25 Jahre schätzte. Auf dem Grabstein der Unbekannten wurden die Worte "Gone, but not forgotten", also gegangen, aber nicht vergessen, eingraviert. Karl ist fest entschlossen, der unbekannten Toten einen Namen zu geben. Stundenlang durchforstet er im Internet Nachrichtenportale und die sozialen Medien. Wie ein Schwamm saugt er alle Informationen auf, die er über die Frau finden kann, die ihr Mörder 10 Jahre zuvor am Rande eines Maisfeldes im Race County abgelegt hatte. Mit einem Mausklick ist er auf der Website von NameUs. Bei den Suchkriterien gibt er Geschlecht, Alter und Ort der ermordeten Frau ein und vergleicht die Ergebnisse der Datenbank miteinander. Doch in den meisten Fällen stimmen die Angaben nicht überein. Entweder waren die Leichen der unbekannten Frauen an einem anderen Ort gefunden worden oder das Alter passte nicht. Doch bei einem Vermerk stockt Karl der Atem. Unter den Langzeitvermissten findet er den Eintrag von Andrea Bowman. Sofort beginnt der Mann zu recherchieren, was sich im März des Jahres 1989 zugetragen hatte, als das damals 14-jährige Mädchen spurlos verschwand. Der 11. März 1989 war für die meisten Einwohner der Stadt Holland im US-Bundesstaat Michigan ein ganz gewöhnlicher Samstag. Außer für das Ehepaar Bowman, die in einem Haus an der Lincoln Road wohnten. Denn für Brenda und Dennis war es der letzte Tag, an dem sie ihre Adoptivtochter Andrea lebend sahen. Vater Dennis, ein stämmiger, ehemaliger Navy-Reservist mit rötlich-braunem Haar, Spitzbart und einer Brille mit Drahtbügeln auf der Nase, war es, der das Verschwinden der 14-Jährigen als erstes bemerkte. Sofort rief er bei der örtlichen Polizei an und meldete seine Tochter als vermisst. Aufgeregt erzählte der Holzmechaniker dem Beamten am anderen Ende der Leitung, dass er, als er nach Feierabend nach Hause kam, feststellte, dass Andrea verschwunden war. Mit der 14-Jährigen waren einige ihrer Sachen und $100 aus Dennis' Kommode unauffindbar. Das Mädchen sei schon einmal von zu Hause abgehauen und hätte Unterschlupf bei einem Kumpel gefunden, berichtete Dennis. Der Vater erzählte dem Polizisten am Telefon auch, dass er und seine Frau Andrea adoptierten, als sie noch ein Säugling gewesen war. Doch seit der Pubertät würde das Mädchen nur noch Probleme machen. Ständig käme es zu Streitigkeiten zwischen der 14-Jährigen und Mutter Brenda. Nachdem Dennis seine Tochter offiziell als vermisst gemeldet hatte, griff er abermals zum Telefonhörer. Nacheinander wählte er die Telefonnummern von Andreas Freunden, um herauszufinden, ob einer von ihnen wusste, wo das Mädchen sich aufhielt oder ob sie den Teenager irgendwo in der Stadt gesehen hatten. Doch keiner von ihnen konnte dem verzweifelten Familienvater weiterhelfen. Die Bowmans übergaben der Polizei ein Foto ihrer Adoptivtochter, das die Erinnerung der Menschen an Andrea auch noch Jahre nach ihrem Verschwinden prägte. Auf dem Bild ist die 14-Jährige vor einem blauen Hintergrund zu sehen. Mit ihren grünen Augen blickt sie in die Kamera. Ihre Lippen sind zu einem verschmitzten Lachen verzogen und geben den Blick auf schneeweiße Zähne preis. Ihre dunklen, kurzen Haare stehen wild von ihrem Kopf ab. Mutter Brenda, eine rundliche, blonde Frau mit Locken, übernahm die Rolle der Ansprechpartnerin für die Polizei im Fall ihrer verschwundenen Adoptivtochter. Regelmäßig rief sie auf der Polizeiwache an und erkundigte sich, ob es neue Hinweise auf den Aufenthaltsort von Andrea gab. Um die Suche nach der 14-Jährigen voranzutreiben, griff Brenda zu einem Trick. Sie sagte dem Beamten, dass Andrea nicht $100, sondern $150 aus der Kommode ihres Vaters gestohlen hatte. Damit machte sie es möglich, dass ein Richter Haftbefehl gegen die 14-Jährige wegen Diebstahls zum Nachteil von Dennis Bowman erlassen konnte. Doch die Hoffnung des Ehepaares, dass der Haftbefehl gegen ihre Adoptivtochter die Suche nach der Vermissten vorantreiben würde, erfüllte sich nicht. Hinweise, dass Andrea etwas zugestoßen sein könnte, hatten die Polizisten nicht. Und so stuften sie das Verschwinden der Schülerin als Ausreißen ein und informierten das zuständige Jugendamt. Tage, Wochen und Monate zogen ins Land, ohne dass Andrea nach Hause zurückkehrte. Ihre Adoptivmutter hingegen meldete sich regelmäßig bei der Polizei und leitete Sichtungen des vermissten Teenagers weiter. Einmal, so sagte Brenda, sei Andrea in einem Supermarkt gesehen worden. Ein anderes Mal berichtete sie dem Beamten besorgt, dass sie einen anonymen Anruf erhalten habe. Der Fremde am anderen Ende der Leitung habe die kryptische Andeutung gemacht, dass die Polizei in der richtigen Gegend nach der 14-Jährigen suche, aber in der falschen Straße. Beim nächsten Anruf auf der Polizeiwache, 3 Monate nachdem die Bowmans eine Vermisstenanzeige erstattet hatten, meldete Brenda, dass Andrea in der Stadt auf einem verlassenen Grundstück beobachtet worden sei, wie sie mit 2 jungen Männern herumgehangen habe. Wiederum 7 Monate später rief Brenda erneut auf der Polizeiwache an und berichtete, dass eine Freundin ihrer vermissten Tochter, die mittlerweile 15-Jährige mit gefärbten Haaren und schwanger, in einem Einkaufszentrum gesehen habe. Die Polizei ging jedem Hinweis von Brenda nach, doch Andrea blieb, trotz aller Suchmaßnahmen, wie vom Erdboden verschluckt. Karl lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück, starrt auf seinen Computerbildschirm und grübelt. Andrea und die unbekannte tote Frau aus Race County haben die gleichen körperlichen Merkmale und auch das Alter passt. Andrea wäre in dem Jahr, als die anonyme Frau ermordet wurde, 25 Jahre alt gewesen. 10 Jahre zuvor war Andrea in Holland verschwunden. Die Stadt liegt direkt auf der anderen Seite des Michigansees, wo die unbekannte Tote 1999 gefunden worden war. Vom Wohnort der damals 14-Jährigen bis zu dem Maisfeld, wo die weibliche Leiche entdeckt worden war, sind es nur rund 4 Autostunden. Karl glaubt, einer ganz großen Sache auf der Spur zu sein. Sofort macht er sich an die Arbeit. Er legt ein Foto von Andrea auf das Polizeibild der unbekannten Toten. Ähnlichkeiten markiert er mit einem roten Stift. Dann sendet er seine Ergebnisse an die zuständige Polizeiwache. Die Strafverfolgungsbehörde wiederum ist von der Entdeckung des ehemaligen Buchhalters insoweit überzeugt, dass sie beschließen, dem Hinweis des Mannes nachzugehen. Um herauszufinden, ob es sich bei der Toten um den vermissten Teenager handelt, müssen sie die DNA der unbekannten Frau mit der DNA eines Familienmitgliedes von Andrea vergleichen. Doch dafür müssen die Ermittler zunächst einmal die leibliche Mutter der damals 14-Jährigen ausfindig machen. Karl weiß, dass sich die Suche nach Familienangehörigen von Andrea in die Länge ziehen wird, weshalb der Mann beschließt, sich selbst auf die Suche nach Hinweisen zu machen. Stundenlang durchforstet er das Internet, bis er Ende des Jahres 2012 auf eine classmates.com-Seite von Andrea stößt. Auf classmates.com können die angemeldeten User nach ehemaligen Schulfreunden suchen und Kontakt aufnehmen. Karl runzelt die Stirn. Es handelt sich um einen Premium-Account, für den man monatlich einen Beitrag zahlen muss, damit er aktiv bleibt. Konnte es möglich sein, dass Andrea noch lebte und im Internet nach alten Schulkameraden suchte? Und falls sie es nicht ist, wer steckt dann hinter dem Account? Kurzerhand meldet Karl sich bei classmates.com an und schickt eine private Nachricht an Andreas Profil. Der Mann muss nicht lange warten, bis ihm eine Frau namens Kathy Turkanian antwortet. Sie ist Andreas leibliche Mutter. Kathy war 14 Jahre alt gewesen, als sie es nicht mehr zu Hause aushielt und deshalb ihrer Familie im Jahr 1972 ohne ein Wort des Abschiedes den Rücken kehrte. Mit Erlaubnis ihrer Eltern heiratete sie Ende des Jahres den 4 Jahre älteren Randy Batcher. Ein Jahr später wurde Kathy schwanger. Am 23. Juni 1974 brachte die damals 16-Jährige ein gesundes kleines Mädchen zur Welt. Ihre Eltern gaben ihr den Namen Alexis Miranda Batcher, in Anlehnung an die erfolgreiche kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin Alexis Smith. Doch nach der Geburt ihrer Tochter begann die Ehe des jungen Paares zu bröckeln. Als Kathy ihren Mann im Flagranti mit einer anderen Frau auf der Familiencouch erwischte, während Alexis sich im Nebenzimmer die Seele aus dem Leib brüllte, hatte der Teenager endgültig genug. Eilig packte sie ihre wenigen Habseligkeiten zusammen, schnappte sich ihr Baby und machte sich von South Carolina auf den Weg zurück zu ihren Eltern in das rund 560 Kilometer entfernte Virginia. Nicht, dass sie gerne dorthin zurückgekehrt war, aber sie wollte das Beste für Baby Alexis. Dass sie das Beste für ihre Tochter bei ihren Eltern nicht bekommen würde, ahnte sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Kurze Zeit nach ihrer Ankunft in Virginia wurde bei Kathys Mutter Shirley Brustkrebs diagnostiziert. Die Ärzte prognostizierten dem sechsfachen Familienoberhaupt noch eine Lebenserwartung von 5 Jahren. Kathy wusste sofort, was ihre Mutter von ihr erwartete. Nach Shirleys Tod sollte sie sich um ihre 5 Geschwisterkinder kümmern. Shirley sprach es nie offen aus, aber sie gab Kathy stets das Gefühl, dass sie der Meinung war, ihre Tochter sollte in so jungen Jahren noch kein eigenes Kind haben. Mit verletzenden Kommentaren säte Shirley so lange Zweifel, bis Kathy selbst auch glaubte, dass sie Alexis nicht das Leben bieten könnte, das sie verdiente. Ab hier war es für Shirley ein leichtes, ihre Tochter davon zu überzeugen, das kleine Mädchen zur Adoption freizugeben. Sie versprach dem Teenager, dass Alexis zu einer liebevollen Familie gegeben würde. Öffentlich ist nicht bekannt, wie es dazu kam, dass Kathy, nachdem sie Alexis zur Adoption freigegeben hatte, ihrer Familie erneut den Rücken kehrte. Ebenfalls ist nicht bekannt, wie lange Shirley noch lebte und was aus Kathys Geschwistern wurde, die von 3 Männern stammten. 30 Jahre lang wusste Kathy, die eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und erneut geheiratet hatte, nicht, was aus ihrer damals 9 Monate alten Tochter Alexis geworden war. Aber sie hoffte, dass Alexis glücklich war, wo auch immer sie jetzt lebte. Kathy selbst wohnte mittlerweile mit ihrem zweiten Ehemann im US-Bundesstaat Massachusetts, rund 90 Kilometer Luftlinie von Virginia entfernt. Im April 2010 erhielt Kathy einen Brief. In dem offiziellen Schreiben aus dem rund 1200 Kilometer entfernten US-Bundesstaat Michigan wurde der mittlerweile 52-jährigen Frau mitgeteilt, dass ihre Tochter Alexis seit 1989 verschwunden war. Kathy musste schlucken, als sie nachrechnete, dass ihre Tochter zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt gewesen war. Genauso alt wie Kathy damals, als sie von zu Hause ausgerissen war. Sie las weiter. Im Jahr 2009 sei in Wisconsin eine unbekannte weibliche Leiche gefunden worden. Um auszuschließen, dass es sich bei ihr um Alexis handelte, würden die Ermittler eine DNA-Probe von Kathy benötigen. Mehr Informationen waren im Schreiben nicht zu entnehmen. Weder wie der Name ihrer Tochter zum Zeitpunkt ihres Verschwindens lautete, noch in welcher Stadt sie mit ihrer Adoptivfamilie gelebt hatte. Auch fand sich kein Wort über die Umstände des Verschwindens ihrer Tochter vor 20 Jahren. Sofort begann Kathy, das Internet nach Informationen über vermisste Mädchen in Michigan im Jahr 1989 zu durchforsten. Es dauerte nicht lange, bis sie auf den Eintrag eines Teenagers aus Holland stieß. Das Geburtsdatum der Jugendlichen stimmte mit dem von Alexis überein. Kathy betrachtete ein Bild der Vermissten und kam zu dem Schluss, bei Andrea Bowman könnte es sich um ihre Tochter Alexis handeln. Erst später fand Kathy heraus, dass Alexis damals in den Händen des Sozialamtes von Virginia gelandet war und nicht, wie von ihrer Mutter Shirley versprochen, von einer kirchlichen Organisation an ihre neue Familie vermittelt worden war. Tatsächlich verbrachte das kleine Mädchen die Zeit, nachdem Kathy sie abgegeben hatte, in wechselnden Pflegefamilien, bevor sie im Alter von 21 Monaten von den Bowmans adoptiert wurde. Den Akten war weiter zu entnehmen, dass, vermutlich Shirley, behauptet hatte, Andrea sei mit dem fetalen Alkoholsyndrom zur Welt gekommen und die leibliche Mutter hätte während der Schwangerschaft mit dem Mädchen LSD konsumiert. Bis jetzt bestreitet die heute 65-jährige Kathy vehement die Vorwürfe. Vor dem inneren Auge der damals 52-jährigen leiblichen Mutter von Andrea spielten sich Horrorszenarien darüber ab, was ihrer Tochter zugestoßen sein könnte. Für Kathy stand fest, sie war es Andrea schuldig, Licht ins Dunkel zu bringen. Sie erstellte eine Facebook-Seite, um die Öffentlichkeit auf das Verschwinden der damals 14-Jährigen aufmerksam zu machen. Und sie eröffnete einen Account bei classmates.com, in der Hoffnung, auf der Internetplattform Kontakte zu ehemaligen Schulkameraden ihrer Tochter zu bekommen. Kathy und Karl schreiben sich zahlreiche Nachrichten und führen stundenlange Telefongespräche. Zu diesem Zeitpunkt steht das Ergebnis des DNA-Tests noch aus. Wenn Andrea aber tatsächlich die unbekannte Leiche ist, die vor 3 Jahren am Rande des Maisfeldes gefunden worden war, stellen sich Kathy und Karl weitere Fragen. Wo hatte sie sich die 10 Jahre vor ihrem Tod aufgehalten? Und wer hatte sie umgebracht? Kathy nimmt Kontakt zu einem ehemaligen Detektiv aus Michigan auf. Der Mann ist bestens vertraut mit dem Verschwinden von Andrea Bowman. Er sagt, die Kollegen damals hätten den Fall von Anfang an verfuscht. Was er genau damit meint, darüber schweigt er sich später interessierten Journalisten gegenüber aus. Aber er gibt Kathy einen Tipp. Seiner Meinung nach sollte sie Dennis Bowman im Auge behalten, Andreas Adoptivvater. Kathy verliert keine Zeit und stellt im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes eine Anfrage bei der zuständigen Behörde. Es dauert eine Weile, aber dann hält sie das Vorstrafenregister von Dennis Bowman in den Händen. Und was sie da lesen muss, lässt ihr einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen. Es war im Jahr 1980, als eine 19-Jährige auf ihrem Fahrrad im Norden Hollands die Straße entlang fuhr, als ein Mann auf einem Motorrad sie von der Fahrbahn abdrängte. Er befahl der jungen Frau, von ihrem Rad abzusteigen und versuchte, sie in das Waldstück neben der Landstraße zu drängen. Vor Angst wie gelähmt war sie nicht in der Lage, sich zu bewegen. Der Fremde zog eine Waffe aus seinem Hosenbund und gab einen Schuss in die Luft ab. Doch selbst der laute Knall konnte ihre Schockstarre nicht lösen. Kurzerhand zielte der Angreifer neben ihre Füße und gab einen weiteren Schuss ab, der direkt neben der jungen Frau in den Waldboden einschlug. Dann drohte der Mann der 19-Jährigen, dass er sie erschießen würde, wenn sie nicht machte, was er von ihr verlangte. In dem Moment kam ein Auto die Straße entlang und lenkte den Unbekannten kurz ab. Die junge Frau, die wieder die Kontrolle über ihren Körper erlangt hatte, nutzte die wenigen Sekunden, in denen der Mann sich zu dem Wagen umdrehte, sprang auf ihr Fahrrad und trat so fest sie konnte in die Pedale. Der Fremde unternahm keinen Versuch, sein flüchtendes Opfer zu verfolgen. Als der 19-Jährigen einen Pickup-Truck entgegenkam, gelang es ihr, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Der Mann lud das Fahrrad auf die Ladefläche seines Wagens, während die junge Frau sich schutzsuchend auf den Beifahrersitz kauerte. Dann fuhr er sie nach Hause. Dort angekommen, erzählte sie ihren Eltern direkt von dem Überfall. Sofort alarmierten diese die Polizei. Die 19-Jährige beschrieb ihren Angreifer als einen weißen Mann, der eine Brille mit getönten Gläsern auf der Nase getragen hatte. Sein Kopf wurde von einem blauen Helm bedeckt. Am Heck seines Motorrades war ein schwarzes Topcase befestigt gewesen. Die Beamten machten sich direkt auf die Suche nach dem Täter und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis es dem Polizisten gelang, einen Verdächtigen festzunehmen. Bei einer Gegenüberstellung bestätigte die 19-Jährige, dass der damals 31 Jahre alte Dennis Bowman der Angreifer gewesen war. Zu diesem Zeitpunkt war Bowman bereits mit seiner Frau Brenda verheiratet gewesen und die damals 6 Jahre alte Andrea lebte schon seit mehr als 5 Jahren bei dem Ehepaar. Nachdem Bowman mit der Staatsanwaltschaft einen Deal ausgehandelt hatte, bekannte der Angeklagte sich schlussendlich der Körperverletzung mit der Absicht, ein Sexualdelikt zu begehen, für schuldig. Der Richter verurteilte den 31-Jährigen zu einer Haftstrafe von 5 bis 10 Jahren. Obwohl ein Psychiater in seinem Gutachten zu dem Schluss kam, dass Bowman möglicherweise eine Gefahr für Frauen darstellen könnte, wurde der Mann bereits nach Verbüßung der Mindeststrafe im Jahr 1985 wieder auf freien Fuß gesetzt. Brenda stand, trotz der Verurteilung und den Jahren im Gefängnis, weiterhin zu ihrem Ehemann. Kurz nachdem Andrea im Jahr 1989 verschwunden war, zogen die Bowmans mit ihrer leiblichen Tochter Vanessa, zu dem Zeitpunkt noch keine 2 Jahre alt, in den Ort Hamilton, rund 30 Kilometer von der Stadt Holland entfernt. Im Jahr 1998, knapp 10 Jahre nach ihrem Umzug, meldete die damals 28-jährige Vicky Vandenbrink eine Reihe von Einbrüchen in ihr Wohnhaus. Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, installierte die Polizei ein Sicherheitssystem, das stillen Alarm schlagen sollte, wenn der Einbrecher, von dem sie glaubten, dass es sich immer um dieselbe Person handelte, erneut zuschlug. Lange mussten die Beamten nicht warten, bis der Eindringling sich erneut Zutritt zum Haus von Vicky verschaffte. Sie rasten zu der Adresse und konnten den Einbrecher stellen, bevor es ihm gelang, aus der Hintertür zu flüchten. Der Mann wies sich als Dennis Bowman aus und behauptete, dass er vorübergehend im Haus seiner Arbeitskollegin Vicky wohnen würde, woraufhin die Beamten ihn gehen ließen. Vicky selbst war am Tag des Vorfalls nicht in der Stadt. Deshalb stellte sich erst später heraus, dass der Mann gelogen hatte. Bowman änderte daraufhin seine Geschichte. Jetzt behauptete der Familienvater, dass er in das Gebäude eingedrungen war, weil er dringend zur Toilette gemusst hätte. Das Haus sei ihm nicht unbekannt gewesen, weil er an der Tür von Vicky schon einmal geklingelt habe, als er mit seiner kleinen Tochter Vanessa Kekse von den Pfadfindern an die Frau habe verkaufen wollen. Die Polizisten glaubten Bowman kein Wort. Sie erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss für sein Haus und Grundstück. Auf dem Dachboden entdeckten sie eine schwarze Reisetasche mit Damenunterwäsche, die, wie sich später herausstellen sollte, Vicky gehörte, eine Schrotflinte und eine schwarze Maske. Bowman, der sich durch die Beweise in die Ecke gedrängt fühlte, gab den Einbruch bei der Frau schlussendlich zu. Die Beamten machten ihn zudem auch für die vorherigen Einbrüche bei Vicky verantwortlich. Sie waren sicher, dass nur Bowman dafür als Täter in Frage kam. Ein Gericht verurteilte Bowman zu 1 Jahr Gefängnis und verdonnerte ihn dazu, eine Schadensersatzzahlung an die Geschädigte zu zahlen. Vicky erzählte später gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal Fox 17, dass sie Bowman in den 1990er Jahren kennengelernt hätte, während sie gemeinsam in derselben Abteilung eines niederländischen Unternehmens gearbeitet hätten. Die Arbeitskollegen hätten Bowman den Spitznamen Hack and Scratch, also Hacken und Kratzen, gegeben. Vicky erklärte, weil er sich ständig an seiner Haut pulte und kratzte. Weiter erzählte sie, er war ein ekelhafter Mann, das war er wirklich. Sobald man ihn kennengelernt hatte, war er einfach nur gruselig. Nachdem Kathy das Vorstrafenregister von Bowman aufmerksam gelesen hat, ist sie sicher. Dieser Mann hat meine Tochter umgebracht. Das wiederum würde bedeuten, dass die unbekannte Tote von Racine County nicht Andrea sein konnte. Denn das würde heißen, dass die Jugendliche noch 10 Jahre nach ihrem Verschwinden gelebt haben musste. Im Jahr 2013 bestätigt die DNA-Analyse, dass Kathy nicht mit der unbekannten Toten verwandt ist. Später finden die Ermittler heraus, dass es sich bei der unidentifizierten toten Frau um Peggy Johnson handelt, die letztmalig 1994 gesehen worden war. Da die Angehörigen davon ausgingen, dass die 19-Jährige nach dem Tod ihrer alleinerziehenden Mutter abgehauen war, wurde nie eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Tatsächlich aber war die junge Frau, die eine Entwicklungsstörung hatte, in die Fänge der Krankenschwester Linda LaRoche geraten, die ihr anbot, als Haushälterin bei ihr zu arbeiten. 5 Jahre lang wurde Peggy von LaRoche missbraucht. Sie schlug die junge Frau, ließ sie hungern und zwang sie, in einem Kriechkeller zu leben. Im Jahr 1999, Peggy war da 23 Jahre alt, starb sie infolge der Misshandlungen und Verwahrlosung an einer Lungenentzündung, die in einer Blutvergiftung mündete. LaRoche wird im November 2019 verhaftet. Im März 2022 wird die mittlerweile 66-Jährige wegen Mordes an Peggy zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Die Leiche der jungen Frau wird unter ihrem richtigen Namen neben ihrer Mutter beigesetzt. Carl und Kathy treiben derweil ihre privaten Ermittlungen im Fall der vermissten Andrea weiter voran. Ihre leibliche Mutter hat es sich zu ihrem persönlichen Ziel erklärt, Bowman hinter Gitter zu bringen. Die Hobbydetektive fördern interessante Umstände ans Tageslicht. Durch die Aussagen von ehemaligen Bekannten und Schulkameraden finden sie heraus, dass es Andrea bei den Bowmans alles andere als gut ergangen war. 15 Monate bevor die damals 14-Jährige verschwand, brachte Brenda die kleine Vanessa zur Welt. Andrea war wie eine zweite Mutter für den Säugling. Statt nach dem Schulunterricht ihre Freizeit zu genießen, wie es Gleichaltrige taten, blieb Andrea zu Hause. Sie gab dem kleinen Mädchen ihre Fläschchen, wechselte die Windeln und kuschelte mit ihr. Außenstehende berichten, dass die 14-Jährige ein ungesundes Pflichtbewusstsein gegenüber ihrer kleinen Schwester verspürte. Wenn sie nicht bei dem Baby war, machte sie sich gleich Sorgen, dass Vanessa etwas zustoßen könnte. Da, wo andere Teenager in ihrem Schulordner das Bild ihres Idols oder Schwarms aus einer Zeitschrift klebten, sah man bei Andrea ein Foto ihrer kleinen Schwester. Einige ehemalige Klassenkameraden berichten, dass Andrea eines Morgens mit einem blutenden Handgelenk in den Schulbus eingestiegen war. Die anderen Kinder tuschelten, dass das Mädchen vielleicht versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Andere hingegen behaupteten, Andrea hätte sich die Verletzung zugezogen, als sie versuchte, in das Haus der Familie einzusteigen, nachdem ihre Eltern sie ausgesperrt hatten. Die Gerüchteküche über die Bowmans brodelte. Manche behaupteten sogar, dass Andrea von ihren Adoptiveltern missbraucht worden sei. Eingeschritten hingegen war niemand. Was hinter verschlossenen Türen geschah, wurde als Familienangelegenheit betrachtet. Die Menschen, die Andrea kannten, hielten es in all den Jahren nach dem Verschwinden der Jugendlichen nicht für ausgeschlossen, dass sie die Nase von ihrem Leben dermaßen voll hatte, dass sie freiwillig von zu Hause ausgerissen war. Carl und Kathy gelangen während ihren Recherchen an weitere beunruhigende Informationen. Sie erfahren, dass Andrea Ende des Jahres 1988 Lehrern gegenüber zum Ausdruck brachte, dass sie sich fürchtete, nach dem Unterricht nach Hause zu gehen. Die Schulsozialarbeiter involvierten die Polizei. Dem Beamten gegenüber äußerte Andrea, dass ihr Adoptivvater sie belästige. Scheinbar wurde keine Anzeige erstattet und die Polizei führte auch keine weiteren Ermittlungen durch. Im Anschluss an das Gespräch brachte eine Sozialarbeiterin Andrea nach Hause und konfrontierte die Bowmans mit den Vorwürfen des Teenagers. Doch beide bestritten, dass etwas an den Vorwürfen dran war. Andrea vertraute sich auch noch anderen Menschen an und erzählte, dass ihr Adoptivvater sie sexuell missbrauchte. Doch scheinbar wurden die Behörden kein weiteres Mal alarmiert. Wenige Wochen später war die 14-Jährige verschwunden. Carl und Kathy fragen sich jetzt, ob Bowman die Jugendliche vielleicht tötete, um sie zum Schweigen zu bringen. Mehrfach treffen sich Carl und Kathy in Michigan, um vor Ort zu ermitteln. Letztmalig reisen sie im Mai 2017 in den US-Bundesstaat im mittleren Westen des Landes. Sie treffen sich dort unter anderem mit einem Privatdetektiv, der ihnen bei ihren Recherchen im Fall der vermissten Andrea unter die Arme greift. Am Tag ihrer Abreise sitzen Carl und Kathy noch einmal in ihrem Leihwagen vor dem Grundstück der Bowmans in Hamilton. Die 59-Jährige späht durch ein Fernglas in den Garten der Familie. Seit Jahren hatte sie jetzt schon das Anwesen über Google Maps und Satellitenbilder studiert. Dabei war ihr eine Betonplatte auf dem Grundstück ins Auge gestochen, die irgendwie den Anschein machte, als gehörte sie dort nicht hin. Jetzt, mit Blick durch das Fernglas auf die Betonschicht, ist Kathy überzeugt. Das ist das Grab ihrer Tochter. Mütter haben da einfach ein Gespür für. Kathy ist fest entschlossen, Bowman für seine Tat zur Rechenschaft zu ziehen. Doch vorerst müssen sie und Carl ihre Ermittlungen in Michigan beenden. Andernfalls würden sie die Rückflüge in ihre Heimatstädte verpassen. 2 Wochen nach der Verhaftung von La Roche im Mordfall Peggy Johnson erhellen an einem frühen Morgen im November 2019 Blaulichter die Straße, in der die Bowmans leben. Am Nachmittag des Tages teilt die Strafverfolgungsbehörde der Öffentlichkeit mit, dass Dennis Bowman verhaftet ist. Kathy und Carl, der nach dem Tod seiner Mutter wieder als Buchhalter arbeitet, aber in seiner Freizeit weiterhin Privatermittlungen anstellt und als forensischer Skizzenzeichner ehrenamtlich tätig ist, staunen nicht schlecht, als sie erfahren, dass die Verhaftung des mittlerweile 70 Jahre alten Mannes nichts mit dem Verschwinden von Andrea zu tun hat. Die Polizei verhaftete Bowman, weil sie ihn des Mordes an einer jungen Frau im Jahr 1980 verdächtigen. 9 Jahre, bevor Andrea spurlos verschwand. Kathleen Doyle war 25 Jahre alt gewesen, als ihre unbekleidete Leiche 2 Tage nach ihrer Ermordung in ihrem Haus in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia entdeckt worden war. Der Mörder hatte die junge Frau gefesselt, vergewaltigt und im Anschluss mit einem Stromkabel erdrosselt und mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen. Forensiker konnten seinerzeit Spermaspuren am Tatort sichern. 2019 nahmen sich Ermittler in Norfolk den Cold Case von Kathleen nochmal vor. So gelangte der vorbestrafte Bowman ins Visier der Kriminalisten. Die Strafverfolgungsbehörde in Michigan stellte dem Ermittlerteam die DNA des 70-Jährigen zur Verfügung. Wie sie an die DNA des Mannes kam, erzähle ich dir gleich. Auf jeden Fall ergab die Analyse, dass die DNA von Bowman mit der gefundenen DNA im Sperma am Tatort im Haus von Kathleen übereinstimmte. Sofort wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen und seine Auslieferung von Michigan nach Virginia vorbereitet, wo ihm der Prozess gemacht werden soll. Bowman gesteht den Mord an der damals 25-jährigen Kathleen. Er sagt, dass er betrunken durch ein Fenster in das Haus der jungen Frau eingestiegen sei. Eigentlich, so erzählt er weiter, habe er nur einbrechen wollen und nicht damit gerechnet, dass Kathleen zu Hause war. Der Mord der jungen Frau sei, nach seiner Aussage, nicht geplant gewesen. Bowman verübte die Tat, als er seinen jährlichen 2-wöchigen Dienst bei der Marinereserve in Norfolk absolvierte. Zu der Zeit war er auf Kaution aus dem Knast entlassen worden und der Prozess gegen ihn wegen des Angriffes auf die 19-jährige Fahrradfahrerin war im vollen Gange. Diese Umstände brachten die Ermittler Jahrzehnte nach dem Mord auf seine Spur. Erst später erfährt Kathy, dass sie eine wichtige Rolle bei der Aufklärung des Mordes an Kathleen gespielt hatte. Denn wegen ihr war Bowman zur Polizei gegangen, um sie wegen Belästigung anzuzeigen. Kathy veröffentlichte regelmäßig Beiträge auf Facebook, in denen sie Bowman des Mordes an ihrer Tochter Andrea bezichtigte. Die Beamten boten Bowman während der Anzeigenerstattung eine Flasche Wasser an, aus der er trank. Im Anschluss sicherten die Ermittler seine DNA und schickten sie zur Vergleichsanalyse ins Labor. Kathy hat ihr erstes Ziel erreicht. Bowman sitzt hinter Gittern. Doch das Verschwinden ihrer Tochter ist noch immer nicht aufgeklärt. Das soll sich in der ersten Februarwoche des Jahres 2020 jedoch schlagartig ändern. Die Polizei rückt mit Spürhunden und schwerem Gerät bei den Bowmans an. Ein Tatortzelt wird aufgebaut, bevor die Spurensicherer mit der Grabung beginnen. Unter einer dünnen Betonschicht finden sie menschliche Überreste, wie die Polizei später während einer Pressekonferenz berichtet. Der 70-Jährige hatte gegenüber den Ermittlern gestanden, dass er nicht nur Kathleen, sondern auch seine Adoptivtochter Andrea getötet hatte. Das sagte er auch seiner Frau Brenda bei einem Telefonat aus dem Gefängnis heraus, in dem er ihr auch berichtete, wo er die Leiche der Jugendlichen verscharrt hatte. Zunächst glaubte Brenda ihrem Mann nicht. Als Andrea verschwand, hatten sie noch nicht in Hamilton gelebt, wo er die Leiche verscharrt haben will. Daraufhin gestand Bowman, dass er die Leiche von Andrea, nachdem er den Kaufvertrag für das neue Haus unterschrieben hatte, ungesehen zu dem Anwesen transportierte, wo er sie im Garten unter einer Betonschicht verschwinden ließ. Deshalb vermuten die Ermittler, dass die gefundenen sterblichen Überreste zu Andrea Bowman gehören. Eine DNA-Analyse bestätigt die Vermutung der Kriminalisten auf den Tag genau 31 Jahre nach dem Verschwinden der damals 14-Jährigen. Bowman behauptet allerdings, dass es sich bei dem Tod seiner Adoptivtochter um einen Unfall gehandelt habe. Sie hätten sich gestritten. Dabei hätte er die Jugendliche geschlagen, die daraufhin gestürzt sei und sich das Genick brach. Um den Tod des Mädchens zu verschleiern, hätte er sie als vermisst gemeldet. 4 Monate, nachdem die sterblichen Überreste von Andrea geborgen wurden, wird Bowman in Virginia der Prozess wegen des Mordes an Kathleen Doyle gemacht. Das Gericht verurteilt den mittlerweile 71-jährigen Mann zu einer 2x lebenslangen Haftstrafe plus 20 Jahre. Die Strafe soll er in einem Gefängnis in Michigan absetzen, wo im weiteren Verlauf die Gerichtsverhandlung wegen des Mordes an Andrea stattfinden soll. Brenda, die sich von ihrem Mann nach fast 50 Jahren Ehe scheiden lassen wird, beteuert während einer Anhörung unter Tränen, dass sie erst nach der Inhaftierung von Bowman wegen des Mordes an Kathleen erfuhr, dass er auch Andrea getötet habe. Bis zum Schluss habe sie geglaubt, dass ihre Adoptivtochter ausgerissen sei. Brenda bejaht die Frage, ob Andrea ihr gegenüber jemals geäußert hatte, dass Bowman sie sexuell missbrauchte. Doch Brenda habe der Jugendlichen vorgeworfen, dass sie lügen würde. Der Rechtsmediziner sagt aus, dass der Täter die tote Jugendliche zerstückelte, bevor er die Leichenteile in Plastiktüten stopfte. Eine Todesursache konnte er aufgrund der starken Verwesung nicht mehr ausmachen. Die Staatsanwaltschaft hingegen ist sich aber sicher, dass es sich im Fall der getöteten Andrea um Mord handelt. Ende Dezember 2022 wird der mittlerweile 73-jährige Bowman wegen Mordes an Andrea zu einer weiteren Haftstrafe zwischen 35 und 50 Jahren verurteilt. Es wird vermutet, dass Bowman mit weiteren sexuellen Übergriffen und ungeklärten Mordfällen im Land in Verbindung stehen könnte. Die Ermittlungen dauern an. Kathy beantragt vor Gericht, dass ihr die sterblichen Überreste ihres Kindes überlassen werden, damit sie diese unter dem ursprünglichen Namen ihrer Tochter, Alexis Badger, beerdigen kann. Der Polizeichef von Norfolk verkündet derweil stolz auf der Website der Stadt in Bezug auf den geklärten Mord an Kathleen: Diese 39 Jahre andauernde Untersuchung in diesem Fall zeigt das Engagement der Polizei von Norfolk, Gerechtigkeit für Opfer und ihre Familien zu erreichen, egal wie lange es dauert. Kein Opfer wird jemals vergessen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.